E a pistolagem.
Schönes Geschichten.
Also das ist echt der Wahnsinn.
Ja. Ich bin online, Bernd. Ja,
ich auch.
Bist du online?
Ja, ich bin online. Irgendwie habe ich es hingekriegt.
Ja, logisch. Ich höre dich ja. Wenn du hörst, wenn ich dich höre, musst du online sein. Das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Ja, grüß Gott. Servus.
Ja, mein lieber Rainer. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Hi.
Bernd, heute möchte ich dir zu Beginn gleich was vorlesen. Wir haben Post und Mail bekommen.
Oh, geil. Super.
Von dem Tobi und seinen Weltcup-Experten. Weißt du, es sind nicht nur wir zwei Experte. Es gibt viele Experten da draußen und es gibt den Tobi und seine Weltcup-Experten aus Niederbayern.
Ja.
Du, und der schreibt, weil der schreibt im Dialekt, deswegen muss ich das vorlesen, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ein Traum, dass ihr mir letzte Nachricht in einem Podcast vorgelesen habt, das machen wir natürlich wieder, weil der schreibt sehr lustig.
Ja, das ist super.
Dieser Tobi ist ein lustiger, glaube ich.
Ja, die sind super.
Rainer, ein Hund bist schon, lass einfach die wichtigsten Passage aus dem gewonnenen Nationencup für uns Deutsche weg. Bist schon ein Lump. Frech ist auch schon, frech ist. Aber wart noch, der Linus wird's da schon noch einmal zeigen, spätestens in Schlamming, da wird der Blecki und der Mani, also der Manufeller, bloß hinten nachschauen. Ja, das kann ich jetzt wohl natürlich nicht stehen lassen. Das werden wir aber heute später, glaube ich, nochmal besprechen. Gell?
Ja, darüber müssen wir noch reden. Genau. Feller, Linus, Blecki, ja, da gehen wir nochmal drauf ein. Genau.
Aber pass auf, was die gemacht haben? Diese Weltcup-Experten aus Niederbayern haben offensichtlich eine interne WhatsApp-Gruppe und das Bild von dieser WhatsApp-Gruppe ist mein Nacktfoto aus Wengen.
Nein, das machen die nicht.
Das gibt's ja nicht.
Das ist ja geil.
Das ist ja lässig. Das sind
echte Experten, ja. Das sind sozusagen die Tag- und Nacktexperten, ja.
Die absoluten, die sich Tag und Nackt mit dem Skifahren beschäftigen.
Ja.
Ja.
Ja, die sind ja super.
Also schöne Grüße nach Niederbayern. Ich lese aber ein zweites Mail vielleicht noch vor. Da haben wir jetzt einige WM-Medaillentipps bekommen, weil wir zwar ja großartig diskutieren über die Medaillen der Österreicher und der Deutschen.
Genau.
Die Lisa schreibt. Bernd, die Lisa stimmt meinem Tipp mit den 6 Medaillen zu, aber Bernd, mit deinen 3 Medaillen sieht sie schwarz. Was sagst du dazu?
Aha. Wieso? Was hat sie geschrieben? Sieht sie mehr oder weniger?
Ich glaube, sie glaubt das nicht, weil sie sieht schwarz, Vorfeller und matt oder gestrein. Sie sieht einen Dreifachsieg der Österreicher im Slalom allein.
Okay, ja, dann wird's schwer. Dann wird's mit meinen 3 Medaillen in der Tat schwer. Oh, Lisa, was glaubst du? Also, ich bin ja optimistisch, ja, und deswegen habe ich gesagt, ja, komm, wir gehen mal auf 3 Medaillen. Wir hatten ja am Anfang 2, ja, da waren wir ja ganz sicher mit den 2 Medaillen. Jetzt sind wir auf 3 gegangen. Jetzt muss man natürlich mal ein bisschen schauen, gell? Wie entwickelt sich das jetzt in den nächsten Wochen? Muss man schauen. Aber ich find's echt super, Rainer, dass wir so viele Zuschriften jetzt mittlerweile bekommen. Vielen, vielen Dank, ja, das ist ganz, ganz toll. Und weiter abonnieren kann man nur sagen, Fio, Spotify und Apple Podcast. Wir sind ja auch in den Ranglisten ganz gut, gell? Also wir waren schon auf Nummer 2.
Du, ja, richtig, weil du sagst, abonnieren. Wenn noch ein paar über ihre eigene Hürde springen würden und uns noch einmal zusätzlich einen Schub geben, auch wir sind ehrgeizig. Also wenn wir schon über Medaillen bei der Weltmeisterschaft reden, wir wollen die 1, Bernd. Wir wollen die 1. Dazu brauchen wir aber die Hörer. Da sagen wir danke und bitte weiter abonnieren.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Das macht auch richtig Spaß jetzt hier mit dieser sehr lebendigen Community auch ein bisschen zu diskutieren und sich auszutauschen. Also es ist echt eine Riesengeschichte und was sollen wir auch machen, gell? Man hat ja momentan eh nichts anderes zu tun und da kann man sich ja mit solchen Sachen beschäftigen. Das ist ja super. Hat man Zeit, ein bisschen zuhören, ja.
Das finde ich super. Das finde ich auch super. Vor allem, dass ich mit dir ein bisschen plaudern kann.
Ja.
Da wird mein momentan nicht so spektakulärer Alltag ein bisschen aufgefrischt.
Hörst du mich eigentlich gut heute? Letztes Mal war es ein bisschen schwierig.
Stimmt eigentlich. Abgehackt, schwierig. Du hast irgendwie, ich habe mich sehr bemühen müssen, deiner Stimme zu folgen. Hast du technisch vielleicht irgendwas geändert heute? Weil heute bist du glasklar.
Ja, man darf es ja eigentlich gar nicht zugeben, gell? Aber ich habe ja normalerweise in den letzten 25 Jahren wenig Erfahrung mit diesen Geräten, die sich ja in Fachkreisen auch Mikrofon nennen. Und wir haben ja einige Tests gemacht dann auch. Und das ist mir echt, also Es ist, aber ich kann ehrlich drüber sprechen, also es ist nicht ganz so schlimm. Ich bin nicht nackt vom Mikrofon gesessen und hab's irgendwie, es ist mir aus der Hand gerutscht, ja. Ich habe es einfach falsch rumgehalten. Ich habe die in die Rückseite reingesprochen, ja, bei diesem Bernd. Mikrofon und nicht in die Vorderseite. Und jetzt hat es mir aber ein Kollege hat's mir erklärt. Danke Robo und für die großartige Unterstützung. Und jetzt spreche ich auch da rein in das Mikrofon, wo es vorne das aufleuchtet.
Gibt's ja nicht, Bernd.
Ja. Und ja, kommt im besten Familienfolge, ja.
Also Bernd, ich stelle mir das vor, das Mikrofon am Kopf gestanden.
Nein, einfach in die Rückseite. Es hat eine Vorder- und Rückseite und die sehen aber relativ gleich aus. Und dann hat er mir gesagt, du musst da reinsprechen, wo die Schrift ist.
Aha.
Okay. Und das ist natürlich sehr interessant, ja, weil ich habe es einfach so, wenn man denkt, du hast Mikrofon, kannst du einfach rechts und links reinsprechen, vorne und oben und unten. Und so dachte ich eigentlich, aber dieses spezielle, sehr gut klingende Mikrofon, ja, das wir ja extra für diesen Podcast jetzt hier angeschafft haben, wir zwei, dieses Mikrofon kann man nur von vorne besprechen, da wo die Schrift drauf ist und nicht von hinten, ja. Und das ist so, als wenn du den Ski falsch rum angezogen hättest und die Spitzeln zeigen nach hinten und das Ende zeigt nach vorne. Also so ungefähr muss man sich's vorstellen.
Ja, aber weißt du, was mir schon taugt ist? Obwohl verkehrt, du hast das durchgezogen. Wir haben das durchgezogen, weitergemacht. Ja, ja. Ich meine, ist ja logisch, wenn das ein Kochlöffel wäre, wenn das Mikrofon ein Kochlöffel wäre, den hat man schon richtig halten. Ja, oder ja, da würde es uns auffallen.
Man hat da in den letzten Jahren auch wenig zu tun mit Mikrofon, das ist echt peinlich.
Beim Kochlöffel wäre das nicht passiert, gell?
Nein, beim Kochlöffel wäre es mir nicht passiert. Ja, mit dem Ski wahrscheinlich auch nicht, aber mit dem Mikrofon, also das war, naja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Man hat so viel schon erlebt in den letzten fast 30 Jahren, in denen ich jetzt, oder über 30 Jahren, in denen ich in diesem Beruf bin. Ja, jetzt
darf Kopf ich auch hoch, auf geht's weiter. Oh, ja. Kopf hoch, das schaffst du, das ist kein Problem.
Ja. Ja, ich bin schon aus dem Überwagen rausgefallen, mir ist schon Fernseher beim Kommentieren auf die Füße gefallen. Also, und jetzt halt das Mikrofon falsch rum.
Naja. Ja, mein Gott, nein, da gibt's Schlimmeres.
Haken dran, weiter geht's.
Richtig. Schau, apropos, was passieren die Dinge im Leben? Ich habe jetzt, wir haben in einem Podcast schon einmal darüber gesprochen, dass ich so einen wirklich sehr, sehr teuren, exklusiven Weihnachtsbaum mir gekauft habe.
Stimmt.
Tief in die Tasche reingegriffen.
Das war der goldene.
Das war, ja, ich habe nichts gefunden. Das kann ich auch jetzt sagen. Ich habe nichts gefunden. Irgendwo etwas Vergoldetes. Ich habe extra geschaut und jetzt habe ich ihn entsorgt. Ich habe das auch kundgetan, ein bisschen auf meinen kleinen, bescheidenen Social-Media-Möglichkeiten. Das war ein harter Job. Also ich sag dir, dieses Weihnachten bleibt mir stark in Erinnerung. Zuerst ein sehr teurer Einkauf, wo der Verkäufer mit sich nicht verhandeln hat lassen. Der Nachhausetransport war auch schon sehr speziell, weil der Baum sehr groß war. Und dann kam die Entsorgung bei, ich würde sagen, geschätzten minus 20 Grad, Seitenwind, starker Schneefall, widrigste Bedingungen, habe ich mich dazu entschlossen, den Baum, wenn er schon so teuer war, auch per Hand selber zum Entsorgungsplatz zu ziehen.
Liebevoll.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Strecke unterschätzt. Es war dann doch länger. Und der anfängliche Mut und dieser Aufbruchswille, das machen zu wollen, ordnungsgemäß, hat sich dann während der Strecke umgewandelt in Aggression, in doch Wut, weil es war sehr anstrengend.
Ja, ich habe schon ein paar Bilder gesehen bei dir bei Instagram und habe mir gedacht, oh, mein lieber Rainer, ich würde dir so gerne helfen, aber ich bin natürlich ein bisschen weit weg hier aus der Nähe von München nach Wien. Und aber das war echt Qual, oder?
Ja, es war hart. Und das hat da keiner mehr geholfen. Ich meine, es war keiner auf der Straße bei dem Sauwetter, muss man sagen. Es war Wahnsinn. Es hat geschneit.
Mit der Ausgangssperre, kein Problem?
Naja, ein Baum wäre wohl wegtragen dürfen, bitteschön. Ja. Also wenn das nicht mehr geht, dann ist aber alles vorbei. Und der hat Nadel verloren. Ich habe einen Streifen durch ganz Wien gezogen. Ja. Einen Streifen durch ganz Wien. Man weiß ganz genau, wer den Baum dort entsorgt hat. Das war ich.
Ja, genau. Ja. Das wäre was für CSI Wien gewesen. Ja,
genau, die hätten mich gefunden. Ja. Ich hätte müssen extra weggehen. Aber das war nicht gegangen, weil ich war fertig. Also ich bin konditionell jetzt nicht der Schlechteste. Ich bin noch immer gut in Schuss, aber
ja,
ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich stark an die Grenzen gestoßen. Und ich habe allerdings auch nur die Version online stellen können, die noch halbwegs brauchbar war, wo ich noch mich fassen konnte. Es gibt ein paar Aufnahmen, die sind für die Öffentlichkeit leider nicht gedacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, da habe ich mich nicht mehr zurückhalten können, habe ich Worte verwendet, die sind nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ja.
Christbaumentsorgung extrem.
Extrem. 4.0 ja. Extrem ist eine Herausforderung, aber ich bin auch, ehrlich gesagt jetzt sehr stolz. Sehr stolz, dass ich das gemacht habe, dass ich das durchgezogen habe und bin bereit für das nächste Weihnachten.
Ja, und ich werde versuchen, dich zu unterstützen. Vielleicht kriegen wir irgendwo hier aus der Nähe einen Baum, der auch den Geldbeutel ein bisschen schont. Ja, schöne niederbayerische Fichte. Und dass wir einfach mal gucken, vielleicht können uns ja auch die Hörerinnen und Hörer helfen oder mal ein paar Tipps geben. Ja, wo kriegen wir günstige Weihnachtsbäume gerade für dich im nächsten Jahr? Und wer kann dich unterstützen, dass du nicht so über den Tisch gezogen wirst wie im vergangenen Weihnachten? Weil das fand ich jetzt ehrlich gesagt fast ein bisschen, das fand ich fast unverschämt.
Ja, kann man mir Tipps geben? Bitte schreibt es uns per E-Mail. Schoenis Geskichten, mit SKI, Geskichten, also schoenisgeskichten @gmail.com. Bitte schreibt es mir, wenn ihr einen Tipp habt. Ich bin wirklich... ich brauche Beratung, ich brauche Unterstützung, ich brauche Tipps. Ja. Aber ich muss auch sagen, der Baum darf kein Krankel sein.
Ja.
Weißt du, was das ist?
Was ist nochmal ein Krankel?
Krankel?
Hat das mit Kampfkrankel zu tun oder wie ist
das? Nicht. Wundert mich, warum der Begriff bei uns in Österreich, vor allem in Kärnten, so gängig ist. Krankel ist einfach ein grässlich schierer Baum.
Okay.
Ja, also wo die schiefer, verbogener, wo die Äste nicht symmetrisch sind, das ist einfach ein Krankel. Ja, okay, und wenn man also bei uns
der kränkelt quasi ein bisschen.
Ja, ein Krankel. Ja. Wahrscheinlich kommt's vom Kränkeln.
Ja.
Ich kann da ehrlich gesagt, ich habe nur den Begriff in meinem Kopf gespeichert und es ist so ein bei uns in Kärnten vor allem im Süden von Österreich, da ist es so ein Gebrauch, man geht in den Haushalt normalerweise, natürlich nicht jetzt so stark in Corona-Zeiten, aber üblicherweise geht man in die Haushalte, schaut sich den Baum an. Ja, ist ganz wichtig, dass Gäste den Baum begutachten und ihn dann bewerten. Und in dem Moment, wenn das Wort Krankel fällt, und ich glaube, das Krankel bezieht sich gar nicht so sehr auf den Baum, sondern auf den Besitzer des Baums, weil dann ist der Besitzer sehr gekränkt.
Okay. Das ist sozusagen das Christbaumloben in Bayern, gell? In Bayern nennt man das Christbaumloben, gell? Oder Weihnachtsbaum.
Wirklich? Ja. Das gibt's ernsthaft.
Ja, das gibt's. Anschauen, bei den Nachbarn hingehen und hast du einen schönen Christbaum. Er ist ja super, der schöne, wunderschöne Christbaum. Und dann gibt's in der Regel einen Schnaps dazu.
Wirklich?
Also wer ihn am meisten lobt, der bekommt auch ein schönes...
Na, bei uns ist es ja so, wenn man loben Getränk. Braucht man nicht, dann weiß man automatisch, er passt. Bei uns ist man eher froh, wenn keiner sagt, na, das ist aber gescheiter Krankel.
Okay.
So ist es bei uns. Ja.
Naja, gut.
Ja,
wir sind wieder was gestrickt. Gelernt.
Ja, sicher. Ja. Wie geht's da mit deiner Matten?
Ja, das mit der Matten ist ein Riesenproblem, gell? Also das hat ja Christbaumniveau momentan.
Ja, wobei meine Nadel habe ich gerade schon verloren beim Mobtransport.
Ja, also Friseur ist ja hier alles zu seit Wochen. Ja.
Yeah.
Und Gott sei Dank hilft meine Frau ab und zu aus, ansonsten wird man ja gar nichts mehr sehen, da wäre dann wirklich zu, Gardine und geschlossene Gesellschaft.
Yeah.
Aber Friseur ist richtig ein Thema, gell? Also das ist ja, auch bei den Skifahrer, bei den Fußballern sieht man es immer mehr, also Friseur, ich weiß gar nicht, wie machst du's? Oder wächst nicht mehr so viel?
Ja, im Endeffekt ist es so, ich habe eine Tochter, die ab und an dann auf die Idee kommt, und die kann mich leider Gottes, ja, sehr gut überreden. Da bin ich mental ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen, wenn sie sagt, Papa, du schaust aus wie ein Clown und ich muss da jetzt ein paar Haare schneiden. Und dann schneidet sie mir einfach so Stück für Stück ein paar Haare aus.
Okay.
So. Und ich habe Glück mit meinen Locken auf meiner Birne, dass diese Locken diese Löcher, die sie rausschneidet, verdecken. Das heißt, ich habe eigentlich so eine private Friseurin zu Hause, die mir ab und an mal so ein paar Locken ausschneidet, wie es ihr beliebt, ist natürlich nicht die größte Partie, aber ich sag uns ehrlich, das ist in Zeiten des Winters mit Koppen und vor allem Helm tragen, ist mir das wurscht.
Wollte ich gerade sagen. Also die Mütze macht vieles wieder weg, gell? Also die nimmt so ein bisschen das Wilde aus dem Gesicht, ne? Die Mütze.
Das nimmt ein bisschen was weg. Ich glaube Gott jetzt mal, weil wir reden ja auch über unsere Helden im Fernsehen, im Weltcup, da sind viele froh, dass es eine Helmpflicht gibt.
Ja, das glaube ich auch. Also die Fußballer, glaube ich, würden auch gerne mit Helm rumlaufen. Der ein oder andere, da gibt es ja Riesendiskussionen in Deutschland, weil der die Fußballer, ganze Heerscharen von Fußballern bestens gestylt auf dem Platz stehen und jeder fragt sich, wie machen die das eigentlich gerade in Corona-Zeiten, ja, und wo du keinen treffen darfst. Bis auf Thomas Müller ist das so ein bisschen Ausnahme, ja, Thomas Müller, da merkt man, die Matte wächst und wächst, ja, und beim einen oder anderen, aber die Skifahrer haben es natürlich besser, ne? Du versteckst, das, du nimmst doch mal so ein Pfund Haare und schiebst es einfach unter den Helm. Also das
Und wenn es weiter wächst, musst du halt nur die Helmgröße ändern.
So ist es.
Ja.
Und es hält schön warm.
Ja. Natürlich am besten dann den Helm, aber bis man wieder zu Hause in seinem Zimmer ist, nicht ablegen. immer oben haben wir auf dem Schädel.
Ja.
Ja, dann passt es. Das ist überhaupt kein Thema. Wobei beim Müller, weil du den Müller angesprochen hast, kurz noch zurück zu Müller, der macht das natürlich auch mit Kalkül. Weil wenn ich längere Haare habe, dann bin ich bei einem Kopfball früher am Ball.
Ja.
Was auch Positives.
Ja. Er ist mit den Haarspitzen noch dran gewesen, gell? Also das ist sehr interessant manchmal.
Ja.
Beim Feller wächst es auch ein bisschen, habe ich jetzt gesehen, gell? Ich
da wächst aber nicht nur am Kopf, sondern auch im Gesicht.
Ja.
Da wächst auch im Gesicht, da wächst auch seine Form, seine Erfolgskurve, alles wächst bei dem.
Ja.
Das ist eigentlich ein Wahnsinn, ja.
Also das war jetzt für mich im Endeffekt die Story des Winters. Wir haben ja über Manuel Feller schon ein paar Mal gesprochen, auch hier in unserem Podcast. Und die Geschichte, die fand ich großartig. Ja, also sich so aus dem Fenster zu lehnen, Märchenwiese, Flachau, das hat mich extrem beeindruckt, ja, wie cool der dann noch geblieben ist und das Rennen dann auch noch gewinnt, das erste.
Ja, also vielleicht gibt's ja Zuhörer, die das nicht ganz so mitkriegt haben, vielleicht könntest du als einer, der das super erklären kann, erklären, was da überhaupt abgelaufen ist.
Ja. Naja, gut, also er hat ja im Endeffekt im Vorfeld hat er gesagt, als diese Verschiebung kam, es war ja geplant, Slalom in Wengen, dann hieß es, Wengen ist geschlossen wegen Corona. Dann hat man gesagt, okay, wir fahren statt in Wengen, fahren wir in Kitzbühel. Dann kamen diese unsäglichen britischen Skilehrer, die sich einmal quer durch Jochberg gesoffen haben im Rahmen ihrer Ausbildung und offensichtlich das mutierende Virus da eingeschleppt haben. Und dann hat man ja gesagt, also okay, Kitzbühel geht jetzt auch nicht, wir fahren in Flachau. Ja, und dann hat der Manuel Feller, der darauf angesprochen worden ist, hat in irgendeinem Interview gesagt, ja gut, der Flachau, das ist natürlich im Vergleich zu Kitzbühel, zu Wengen, das ist eine Märchenwiese. Ja, das ist eine Märchenwiese, also das heißt, Märchenwiese ist ja so, wenn im Winter Kinderskikurs gemacht wird und da stellt man ein bisschen was auf, hier der Nikolaus, da der Weihnachtsmann und so weiter und so fort. Und hier Grimms Märchen werden dann da aufgebaut, so als Figuren ja teilweise, auch bei dem Kinderskikurs, flacher Hang, wird ein bisschen aufgepeppt, steht ein paar Märchenfiguren und das war im Endeffekt sein Vergleich. Ja, Flachau ist so flach wie ein Kinderskikursrennen. Oder der Hang ist so flach wie ein Kinderskikursrennen.
Also und das aber vor dem Rennen. Das hat er vor dem Rennen.
Ja, das war natürlich schon, da haben sich ja eine ziemlich aufgeregt, also gerade bei euch in Österreich, gell, Damen-Cheftrainer hat dann, Christian Mitter hat dann auch ziemlich auf die Pauke gehauen, oder habe ich das richtig gelesen?
Ja, der hat sich natürlich aufgeregt, weil ja die Damenrennen unmittelbar vorher stattgefunden haben. Dann sind die Wellen aber, also dann war kein Stein mehr auf dem anderen, weil, da muss man dem Manuel Feller ein großes Lob aussprechen, nicht über den Inhalt der Aussage, aber über den Mut, dass er den Mut aufbringt, vor einem Weltcuprennen die Strecke als Märchenwiese zu betiteln, wo die Wellen hochgegangen sind, selbstverständlich. Man muss gleich vorweg sagen, auch er hat das dann ja gesagt, das ist alles andere als eine Märchenwiese, weil es ist eigentlich egal im Weltcup, bei welchem Hang man fährt, auf welcher Strecke man fährt, weil es ist immer schwer. Es ist ja völlig egal. Und wenn wir wirklich auf einer tatsächlichen Märchenwiese fahren würden, es geht trotzdem um die Wurst. Und einer wird gewinnen und einer wird Zweiter und einer wird Dritter. Es ist egal. Ja. Wir haben Städterennen, wo es gar nicht so sehr darum geht, da jetzt eine spektakuläre Piste zu bekommen, weil es gar nicht geht, da fährt man über irgendeine Rampe 5-6 Tore runter und ist trotzdem ein Spektakel. Also das muss man mal ganz klar sagen. Aber vor einem Weltcuprennen diese Aussage zu tätigen, wo man weiß, wo er genau gewusst hat, der Manuel Feller, jetzt wird die ganze Welt da auf ihn sozusagen hereinstürzen und man wird sehr genau schauen, wie er dann diese Märchenwiese bewältigt. Weil, was hat der dann gemacht, Bernd, dieser Manuel Feller? Es waren ja zwei Rennen in Flachau.
Ja.
Einmal das Wengen nachgeholte Rennen und das eigentliche Kitzbühel-Rennen. Zwei Rennen in Serie in Flachau sozusagen als Ersatzrennen haben dort stattgefunden.
Ja.
Und nachdem nur mehr er der Märchenprinz war sozusagen, weil das ist, hat er nicht aufgehört.
Ja,
und Märchenwiese hin und Märchenprinz ja. her. Und man hat dann auch, in Österreich gibt's von der ERV ein Lied, das heißt Märchenprinz von einer, ja, genau, einer Gruppe. Auch sehr das schön. Hat man rauf und runter gespielt und, und. Und was macht der Manuel Feller? Er gewinnt gleich das erste Rennen. Ja, ja, das bist du narrisch.
Das war jetzt echt großartig, muss man sagen. Gell? Das war ja schon, also, das war einmalig. Ne? Vor allen Dingen mit diesem Druck dann umzugehen. Ich hatte jetzt sogar so ein bisschen das Gefühl, ich habe mir das Rennen mit Felix Neureuther kommentiert und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er am Start so ganz leicht nervös war, wo er da runtergeschaut hat, ne, weil er sich auch dachte, Mensch, wenn ich jetzt ausscheide, also dann stürzt dieses ganze Märchen und bricht über mich herein, oder? Wie siehst du das? Das ist doch wahrscheinlich so, ne? Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst und dann möglicherweise da ausscheidest, dann rumpelt die Marie, oder?
Ja, also der Manuel Feller ist ja bekannt, dass er einen sehr riskanten Fahrstil hat. Aber das ist alles ein Lerchalschass gegen das, was er da jetzt gemacht hat. Nämlich, vor einem Rennen eine Aussage zu tätigen, wo die Kritiker ja nur darauf warten, dass er auf die Nase fällt, dass er einen Fehler macht, dass er schlecht fährt. Um dann sagen zu können, ja, was redet er denn so groß? Was redet er denn so groß? Märchenwiese, kommt er selber nicht einmal runter und so weiter. Weil er ist nämlich beim zweiten Rennen wieder natürlich sehr, sehr schnell und auf Podestkurs sowieso, auf Sieges- und Podestkurs, ist er dann im zweiten Durchgang ausgeschieden. Man stelle sich nur vor, das zweite Rennen wäre das erste gewesen. Das heißt, er wäre wirklich ausgeschieden beim ersten Rennen oder hätte einen Fehler gemacht, dann wäre die Hölle über ihn hereingebrochen.
Das stimmt.
Ja. Und da muss man sagen, da hat er gezeigt, dass er mit diesem Druck, den er sich selbst auferlegt hat, sehr gut umgehen kann. Sehr gut umgehen kann. Das ist etwas, was außergewöhnlich ist. Ich habe schon gesagt, er war immer bei mir. Ich war ja in Jugendjahren mit ihm im Zimmer zusammen. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt, und das hat aber jetzt gar nicht damit zu tun, dass er mit mir im Zimmer war und irgendwelche Lehren da ausgezogen habe. Aber ich bin eigentlich stolz, dass jemand sich das traut, dass er auch mit dieser Medienwelt, mit diesem Kommunikationsthema gemäß zum Skisport spielt. Weil nur schnell Skifahren und den Pokal aufhalten und dann unten stehen und sagen, ah, es war so schön, das kennen wir schon. Da hat es, glaube ich, schon viele Jahre den Skisport gegeben.
Oh, da geht gerade die ERV los bei mir.
Also, hörst du das schon geheim an, ja? Den Märchenprinz. Ja? Der Hasen doch.
Du kannst doch mitsingen.
Autostrada. Ja, ich bin jetzt, ehrlich gesagt, das Lied ist schon ein älterer Jahrgang, ich bin nicht mehr ganz so textsicher, aber war natürlich ein Klassiker.
Ja.
Und das ist wieder so eine Facette eines Skifahrers. Er wird das nicht von sich halten können. Das heißt, er wird diese Story mitnehmen, und zwar im Positiven. Er hat was gesagt und man muss ja noch was dazu sagen, Bernd. Das ist die Hermann-Meyer-Strecke.
Ja, genau. Der übrigens da, glaube ich, nie gewonnen hat, gell? Also Hermann-Meyer hat da nie gewonnen in Flachau.
Naja, das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet, weil es ja erst nachdem die Herren in der Flachau nicht mehr Riesenslalom gefahren sind, weil ursprünglich ganz am Anfang sind wir mal einen Riesenslalom gefahren. Das weiß ich gar nicht. Da bist du der Experte, ob er da mal gewonnen hat. Aber er hat aber erst danach, wo dann seine Disziplinen dort, weil die nicht mehr stattgefunden haben, ist der Name Hermann-Meyer-Strecke sozusagen, hat er den Namen bekommen. Das heißt, er konnte gar nicht dort sein eigenes Rennen auf seinen eigenen Hügel gewinnen, glaube ich. Das war einfach zeitversetzt. Aber es ist ja egal. Die Hermann-Meyer-Strecke ist eine Märchenwiese. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Da muss ich mal den Hermann abfragen, was er dazu sagt.
Hätte mich auch interessiert, ehrlich gesagt, ja. Was er dazu sagt.
Ja, was sagt der dazu? Ja, den hat eigentlich keiner gefragt, den haben sie alle vergessen, oder was? Das gibt's ja nicht.
Der hat ja auch als Skilehrer mal angefangen, oder ist ja auch Skilehrer, gell? Also, er hätte das
ja auch. Ja, und der hat Märchenwiesen-Erfahrung.
Ja, genau.
Ja, ja sicher. Dort hat er sicher einmal angefangen. Ja. Und wenn nicht als Skilehrer, dann zumindest als kleiner Bursche, weil dort fängt jeder einmal an auf der Märchenwiese.
Ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, was glaubst du, wie das jetzt weitergeht mit Manuel Feller, Österreich gerade? Wie wird sich das entwickeln? Also auch so medial, kriegt er das jetzt jedes Mal ab oder?
Naja, dass ihn das stärker gemacht hat. Ich beobachte in Österreich ein paar so Abläufe. Der Manuel Feller macht jetzt sehr viel Platz frei für die anderen Kollegen, weil er die gesamte Aufmerksamkeit sehr stark auf sich zieht. Das heißt, die ganze mediale Aufmerksamkeit, man schaut sehr genau, was sagt er, was postet der, wie geht er das nächste Rennen an, speziell jetzt dann auf den Night Race hin und dann auch natürlich fürs Großereignis der Weltmeisterschaft. Da wird er sehr stark die Aufmerksamkeit an sich ziehen, weil er es geschafft hat, mit seinen polarisierenden und dankenden, also da müssen, ich sag halt Danke zu diesen Aussagen, polarisierenden Aussagen, einen großen Schatten wirft. Und in diesem Schatten können sich die anderen wie Schwarz Marco, wie Gstrein und auch die anderen, Bertel, Matt, in dem Schatten können sie sich bewegen. Und das tut diesen Läufern, so wie ich das beobachte, gut. Vor allem den Schwarzmarker tut das gut, denn es wird mehr über die Märchenwiese geredet, als über Marco Schwarz seinen zweiten Platz fast, den er beim zweiten Rennen ja eingefahren hat. Und beim ersten ist er Dritter geworden.
Ja.
Also der eigentliche, der die meisten Punkte von dem Wochenende mitgenommen hat, war der Schwarzmarker.
Ja, das stimmt.
Aber es wird so viel über Märchenwiese und Feller geredet, wie wir zwar, und das tun wir auch gern. Damit hat der Schwarz Marco seine Ruhe. Der hat seine Ruhe, der kann sich vorbereiten, der hat keine blöden Fragen, nix. Die Aufmerksamkeit gilt einem anderen und der Schwarz Marco, der eher ruhigerer, besonnener Mensch ist, kann einfach sein Ding durchziehen. Und das tut ihm gut. So, jetzt tut dem einen der Wahnsinn gut und dem anderen die Ruhe und damit hat Österreich eine tolle Slalommannschaft.
Ja, sehr erstaunlich, also wie die Slalom-Mannschaft jetzt auch in den, naja, nicht in den letzten Monaten nur, aber in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Ja, das ist ja wirklich momentan das stärkste Slalom-Team der Welt. Ich habe gestern manchmal nachgeschaut, also im Vergleich zur letzten Saison, zum gleichen Zeitpunkt, damals die Schweiz, glaube ich, 6 Podestplätze, dieses Jahr Österreich 6 Podestplätze und die Schweiz nur einen und damit einen weniger im Slalom als Deutschland. Denn Deutschland hat durch Lino Strasser auch schon 2 Podestplätze im Slalom. Also Nation Nummer 1, mehr oder weniger Österreich, ganz klar im Slalom momentan und so ein bisschen im Schatten entwickelt sich da auch in Deutschland durch Lino Strasser, jetzt nicht gleich eine ganze Nation, aber zumindest so einen kleinen Schub gibt's da nach vorne.
Du brauchst du gar nicht so bescheiden sein, weil unsere die Nation hat die letzten Jahre auch nur einen Mann und der heißt Marcel Hirscher getragen. Ja, also das ist ja egal, ob da einer fährt, der alles gewinnt oder 10 fahren, die ein bisschen was gewinnen und am Ende schaut das gleich heraus. Also ja, Kompliment zum Linus. Es wäre gut, wenn 1-2 Junge anschließen könnten, weil das passiert nämlich jetzt auch bei uns Österreichern, dieser sensationelle Effekt, dass da vorne einer oder zwei in dem Fall einen Lauf kriegen, einen Run, das heißt, sie kommen in Form, es geht vieles von selber, es verselbstständigt sich das schnelle Skifahren, Fehler machen nicht so viel aus, man macht erstens weniger und die man macht, die kann man einfach ausgleichen. Es ist wie eine Magie und automatisch kriegt das Ganze eine Selbstverständlichkeit. Und das ist das, wo ich auch einige Jahre mit so einem Lauf fahren habe dürfen im Slalom. Da war ich auch Dritter, Zweiter und Erster im Slalom-Weltcup in 3 aneinanderfolgenden Jahren. Das ist schon toll, dass man da macht Skifahren Spaß, weil dann bist du der Chef und du weißt ganz genau, mit einer Superleistung gewinnst, mit einer guten Leistung bist du aber so trotzdem am Podest und selbst wenn es dann in der Phase, wo du so gut drauf bist, selbst wenn du deinen Semmel zusammenfährst, wirst du noch immer unter die 5 sein. Und das wissen die zwar jetzt. Und das macht echt wahnsinnig Spaß, wird natürlich für die WM wahnsinnig spannend, weil da werden sie dann auch, da sind sie dann nicht mehr so Kollegen wie vielleicht bei einem Weltcup-Rennen und sagen, haha, ich bin Zweiter, du Erster, schlag mal ein, super gemacht. Bei der Weltmeisterschaft geht's aber dann um die Wurst. Da ist dann jeder sich selbst am nächsten.
Und das Duell ist natürlich auch jetzt wieder sehr spannend geworden. Deutschland-Österreich, beziehungsweise Österreich-Deutschland. Ja, ich bin ja bescheiden, ich halte mich da eher zurück. Also ich glaube, ja, es ist ja die Grande Nation im Slalom momentan. Österreich, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Deutschland. Mit Lino Strasser, der ja, glaube ich, auch ganz gut befreundet ist mit Manuel Feller. Die sind ja auch schon seit vielen, vielen Jahren auch schon bei anderen Rennen miteinander unterwegs gewesen, die zwei. Also das ist schon spannend. Dann kommt der Sebastian Holzmann hinten noch ein bisschen mit, Himmelsbach, Tremmel, Ketterer, den wir immer wieder sehen. So als kleines Team hintenher, die jetzt auch den einen oder anderen Platz mal unter den Top 30 herausgefahren haben. Also das macht ja jetzt auch wieder so ein bisschen den Slalom aus, ne? Deutschland, Österreich, Hirscher, Neureuther, Schönfelder gegen den Rest der Welt. Und jetzt halt gerade zwei Kumpels, Feller, Strasser, Schwarz mit dabei, der Gstrein ist jetzt noch mit dabei. Also das auch gerade für die nächsten Rennen, für Schladming, für das Night Race, extrem spannend.
Ja, extrem spannend, weil ich vor allem auch weiß, dass dem Linus Strasser, der die Strecke liegt, ja, die Marker, dort kommt er mit seiner technischen Fahrweise noch besser zum Fahren. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das dort wird. Wir werden es ja beide live miterleben, mitverfolgen, mitbequatschen.
So ist es.
Mitfiebern.
Ja. Bin jetzt schon 26. nervös. Januar.
Ja, bin ich schon nervös. Ich bin schon nervös. Ich habe schon einen erhöhten Puls. Ich brauche schon einen Schnaps. Ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es ist ja, hätte wir das vor der Saison gedacht, dass es diese Saison doch wieder eine gewisse, vor allem für uns zwei, so schöne Deutschland-Österreich-Rivalität gibt, mit natürlich einem klaren Schwerpunkt für Österreich. Ja. Also du musst schon sagen, duellieren tun sich zwei Österreicher, dann kommt lange nichts und dann kommt der Deutsche und dann kommt der Rest der Welt. Gell?
So schaut's aus. Danke, das habe ich erwartet. Gell? Und genau genau das, darauf freue ich mich schon, auf diese Kommentare. 26. Ja. Januar um 20.15 Uhr dann live im BR-Fernsehen übrigens. Ja, für alle die es interessiert, live im BR-Fernsehen. Dann der zweite Lauf. Und den ersten machen wir, ich glaube, 17.30 Uhr im Livestream BR24 Wintersport. Und das ist natürlich dann auch extrem spektakulär. Haben wir ja in den letzten Jahren schon viele, viele so tolle Duelle gehabt. Der Hirscher Neureuther, meistens Hirscher oder Christoffersen dabei, der ja auch immer für was Gutes. Also das elektrisiert, auch wenn es halt leider keine Zuschauer sind. Aber was ich noch sagen wollte, gerade zu Manuel Feller, wenn du dir mal überlegst, wie schnelllebig die Zeit ist und wie schnell man auch vergisst. Wenn ich mich nicht ganz schlecht erinnere, ist es genau, glaube ich, ein Jahr her. Ja. Da hat ein ehemaliger österreichischer Skifahrer gesagt, es tut ihm weh beim Zuschauen am Fernsehen, wie der Manuel Feller den Berg runterfährt. Richtig?
Du sprichst eine ganz bestimmte Person an.
Ja. Ja. Und ein Jahr später gewinnt er einen Weltcup.
Ja.
Und hat dadurch meines Erachtens, weil das war wirklich, also das fand ich jetzt nicht sehr gelungen, ja, weil man auch sagen muss, das ist einfach nicht okay. Ich kann jetzt nicht sagen, es tut mir weh am Fernsehen, wenn ich beim Fernsehen schaue, wie einer Ski fährt. Also der fährt halt so, wie er fährt, ja, und wenn er halt jetzt gerade nicht gut fährt, weil er Rückenschmerzen hat oder weil er andere Verletzungen hat, dann muss man das akzeptieren. Aber das fand ich schon das war schon sehr unter der Gürtellinie, ja, das fand ich sehr unter der Gürtellinie. Und wie er da jetzt geantwortet hat, ja, und jetzt auch richtigerweise, glaube ich, gar nicht dazu mehr Stellung genommen hat, das war schon sehr cool.
Ja, umso mehr ist das sehr, sehr positiv zu bewerten, weil er ja in einer, man muss einmal vorstellen, wo er herkommt, wo hat denn der angefangen vor der Saison? Der war nicht mehr im Nationalteam in Österreich. Also er war im A-Kader, aber nicht mehr im Nationalteam. Das hat jetzt vielleicht auf den ersten Blick mehr optische Wirkung, aber trotzdem. Dann war er verletzt. Er hat wirklich mit Bandscheiben zu tun gehabt. Er war im Krankenhaus und jeder, der einmal mit der Bandscheibe was hat, der weiß, das ist nicht lustig. Also das ist so ziemlich das Blödeste, was passieren kann. Und erst recht als Skifahrer. So. Und in dieser Ungewissheit war er, wusste ja teilweise, glaube ich, gar nicht mehr, ob er überhaupt noch Skifahren wird können, ob er die Belastung in der ganzen Saison aushaltet. Dann hat er sich auf die heutige Saison vorbereitet und hat einen meines Erachtens noch ganz entscheidenden, wichtigen Schritt gemacht. Er hat den Riesenslalom ein bisschen hinten angestellt. Er hat sich mehr auf den Slalom konzentriert. Er fährt da die Riesentorlauf nicht alle. Ich glaube, er hat auch nicht viel Riesentorlauf trainiert. Oder nicht so viel Riesentorlauf trainiert, weil er gesagt hat, mit seinen gesundheitlichen Rahmenbedingungen muss er schauen, dass er in einer Disziplin möglichst gut runterkommt. Und das ist ihm voll aufgegangen. Chapeau. Da hat er eine goldrichtige Entscheidung getroffen. Er wird sicher vielleicht den einen oder anderen Riesenslalom noch mitfahren, aber er hat den Fokus auf den Slalom. Und was mir auch gefällt ist, dass man, wenn man so in einer so Art Mini-Comeback-Situation ist, er wusste vor einem Jahr noch nicht, er wird da überhaupt wieder so erfolgreich fahren können, so viel fahren können, geht das überhaupt noch? Dann finden 3, 4, 5 Rennen statt Und es dreht sich so schnell, dass er auch wieder da ist, wo er hingehört, nämlich auch mit seinen Sprüchen. So schnell geht das.
Ja.
Und das gefällt mir am Sport so. Du kannst einfach nichts prognostizieren. Du kannst nicht sagen, jemand ist weg. Da müssen auch wir zwei aufpassen. Obwohl ja. ich so gern Prognosen abgebe, aber wir müssen aufpassen, weil es ist ein Wahnsinn, wie schnell sich das Blatt dreht. Deshalb muss ich jetzt die Zeit nutzen und dir diese Aussagen hinschmeißen und sagen, da duellieren sich momentan die Österreicher, dann kommt lang nichts, dann darf ein Deutscher mit vielleicht ein bisschen mitfahren und dann kommt der Rest der Welt. Weil das kann, so fair muss man sein, in ein paar Rennen am Dienstag, Schladming Night Race, schon wieder anders sein.
Ja, das geht wahnsinnig schnell. Auch wenn man gerade die Verletzungen immer wieder sieht, jetzt hat Skilde ja auch noch erwischt. Also das geht wahnsinnig schnell, finde ich. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass alle gesund bleiben, weil der Sport lebt ja von diesen spektakulären Duellen. Er lebt natürlich auch von den Emotionen. Leider keine Zuschauer dabei, können wir jetzt auch nicht ändern. Aber er lebt auch von den Typen, ja, wie Feller, wie Strasser, wie auch natürlich von Christoffersen. Den kannst du mögen oder nicht, ja. Aber der Sport lebt, weil man sich davon an diesen Menschen reiben kann, ein bisschen, ja, weil man drüber spricht, positiv wie negativ. Und das macht ja den Sport auch interessant irgendwie. Also es war ja, du warst ja früher ähnlich, oder?
Ja, sicher. Also Emotion gehört dazu zum Sport. Das ist nicht nur Sport ist Entertainment. Es ist vielleicht im Gesamten gesehen schon mehr Entertainment als Sport selber. Denn wenn man so schaut, um die Person Feller an dem Beispiel, dann ist ja sehr viel, was außerhalb dieser, ich sag mal, zwei Minuten Fahrzeit. Ja, 2 Minuten ist kurz, dann ist das Rennen beendet. Und alles andere, wie unser Gespräch, wie Interviews, wie Streckenbesichtigung, das findet ja alles außerhalb statt. Das ist alles Entertainment, das gehört dazu. Und deswegen, um das Thema mit Manuel abzuschließen, sage ich danke. Manuel, weiter so, bitte, weiter so. Schau, dass du aber die Balance hältst, bitte, zwischen dem sportlichen Erfolg und dem Rest, sage ich mal. Das muss auch immer passen. Das kann auch ganz schön schnell kippen. Aber ich denke, mit der Erfahrung lebt er ja schon länger, das weiß er ziemlich genau, dass das ein schmaler Grat ist. Aber den zu gehen, das macht's aus. Das macht den Unterschied aus.
Ja. Und über Schladming, Rainer, können wir nächste Woche nochmal lange reden in unserem nächsten Podcast dann, weil dann haben wir ja nach Schladming quasi und vor Chamonix, sind ja nochmal 2 Slaloms. Also da sind ja da ist ja jede Menge Slalom-Power noch drin, ja, in diesen nächsten Tagen vor der Weltmeisterschaft.
Ja, ja. Also, unglaublich, es ist ja der Slalom-Monat schlechthin. Ist vielleicht auch erwähnenswert, dass der Slalom heuer, wenn du im Jänner jetzt nicht in Form bist, dann hast du ein Problem. Das heißt, du trainierst dein ganzes Jahr darauf hin, dass du in einem Monat dann parat sein musst. Man sieht zum Beispiel die Kehrseite, der Matt Michael, der, ich weiß nicht, wo genau das Problem liegt, der hadert ein bisschen mit dem Material, der in diesem Schatten von Feller und Schwarz offensichtlich sich nicht wohlfühlt. Ja? Dem tut das offensichtlich weh. Der hatte Probleme, ist noch einmal eine Laufbestzeit da und eine Laufbestzeit dort gefahren und jetzt aber in Flachau hat er komplett ausgelassen. Um den tut es mir leid, weil ich glaube, der hat ähnliches Potenzial wie die 2, aber der muss sich jetzt in Demut üben und sagen, okay, jetzt ist meine Zeit noch nicht reif, aber die kommt noch.
Na gut, der Linus auch einmal ausgeschieden jetzt, aber das kann passieren. Ansonsten fährt er eine sensationelle Saison, muss man sagen. Also der hat sich komplett freigefahren. Der eine oder andere hat sogar schon gesagt, ja, das ohne Zuschauer ist für ihn möglicherweise ein bisschen leichter als mit Zuschauern, ja, weil er im Training, hat man ja gehört, auch Marcel Hirscher hat das gesagt, war der ja immer schon schnell, pfeilschnell. Jetzt ist das Rennen ja kaum unterschiedlich zum Training eigentlich, keine Zuschauer, man fährt halt den Berg irgendwie so vor sich runter und ja, ist schwer zu beurteilen, kann natürlich auch mit dem Kopf zusammenhängen, wenn du ein gutes Ergebnis hast, bist du so locker, bist du so frei, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, dann fährst du einfach drauf los, also es wird wahrscheinlich, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen, aber es ist sehr, sehr, sehr schön zu sehen, wie der diese Saison hier kontinuierlich in den Top 10, Top 5 eigentlich da mitfährt, gell.
Ja, und ich sag auch nochmal, um das ganze Thema Corona, keine Leute bei der Strecke abzuschließen. Ich lehne mir jetzt weit ins Fenster raus, aber ich glaube, dass wir eine komplett andere Ergebnisliste hätten, wenn wir heuer normales Publikum hätten.
Kann sein.
Ich würde nicht sagen, dass die Österreicher dadurch schlechter wären. Ich glaube, wir hätten andere Ergebnisse, wenn wir Publikum hätten. weil ich glaube, dass jeder Läufer unterschiedlich mit dem Publikum, nämlich in der Dosierung umgeht. Manuel Feller ist zum Beispiel jemand, der, ich glaube, zu sagen zu dürfen, neigt zu überpowern. Sagt er ja selber. Er fährt deswegen momentan so schnell, weil er eben sich bemüht, unter die 95-90% zu bleiben. Ja, nicht auf 100 gehen zu wollen, weil er dann Fehler macht. Und ich glaube, wenn da 20.000 Leute, 30.000 Leute sind, dann ist das sehr schwer. Dann ist das sehr schwer, sich zu zügeln, weil man von dieser Masse so mitgezogen wird. Ich weiß das selber, das ist unglaublich schwer. Auch ich war jemand, der aufpassen hat müssen, dass wenn zu viel oder wenn es nicht zu viel Publikum gibt's ja nicht. Zu viel Publikum gibt's ja nicht, aber ja. Wenn viel Publikum vor Ort ist, live, diese Stimmung, dann war es immer so, dass ich geneigt habe, zu überpowern, dass ich die eine oder andere Passage, Welle viel zu viel Risiko genommen habe, das gar nicht notwendig war und habe mich danach geärgert, weil ich Fehler gemacht habe. Währenddessen andere wiederum die Stille lieben. Umgekehrt gesagt, weil sie sagen, da kann ich mich konzentrieren, da bin ich nicht abgelenkt, da redet mich keiner blöd an, das ist perfekt. Und es gibt auch wieder, ich sage auch beim Christoffersen, sage ich auch, ich glaube, wenn Publikum wäre, wäre der viel stärker. Der lebt, der schaukelt sich hoch, der spielt damit, der ist aggressiv, der ist geladen, das hat man immer bei seinen Zielankünften gesehen, wie er sich dann anlegt mit der Meute. Und vor allem bei den Österreicherinnen war er immer sehr stark, weil so auf die Art, euren Nationalhero, den Marcel, den zeige ich jetzt. Ich glaube, dem geht ein bisschen diese Gegenpolarität ab, wo er sich gegen irgendetwas auflehnen kann, gegen etwas kämpfen kann. Das geht ihm, glaube ich, ab. Und deswegen glaube ich auch, dass auch der, wenn Publikum wäre, stärker wäre.
Ja. Hat man ja in Schladming auch ein paar Mal gesehen, ne? Da ist er mit Schneebällen beworfen worden, oder andere Mal. Was hat er im Zielraum gesagt? Küsst mir den Hintern, ich bin der König oder irgend sowas? Ja, das war ja auch ganz spät.
Ja, das will er. Das hat er immer gemacht. Der hat es ja angelegt, auch im Interview danach. Und deswegen sage ich, ist das eine sehr spezielle Saison, wo nicht jeder Läufer gleich mit der Situation umgeht. Und ich glaube, wir hätten vielleicht ganz andere Ergebnisse in den Rennen, wenn Publikum wäre.
Mhm. Was glaubst du mit Kitzbühel? Wie geht's da? Ohne Publikum? Traurig oder?
Ja, wird schon traurig sein. Das ist traurig. Ich meine, Entschuldigung, Bernd, das ist das, was das Skifahren ausmacht. Das Mekka, Kitzbühel, ohne Leute heuer. Boah. Aber wir zwar sind nicht da, wir zwar, wenn das jetzt zuschauen.
Ja, wir schauen zum Fernsehen.
Wir schauen zu, wir geben den Spirit, die Ära über den Fernsehchannel bis zu den Hausen. Wir werden da, und vor allem dann im Schladming mit Stimme, mit live dabei, da sind wir dabei. Ja. Wenn wir das dann rübergehen. Aber ich glaube, für die Läufer ist es, sagen wir mal so, für die Läufer ist es, die müssen sich konzentrieren auf das, was ist. Vor allem in der Abfahrt, da kannst du nicht viel rechts und links schauen. Das ist vielleicht im Slalom anders. Da hast du ein bisschen mehr Einfluss von der Meute. In der Abfahrt durch die hohe Geschwindigkeit ist es dem Läufer völlig egal. Es ist im Blunzen. Weißt du, was Blunzen ist?
Ja, Blunzen. Ja.
Was ist Blunzen?
Ja.
Egal. Ja, aber was ist eigentlich eine Blunze?
Eine Plunze, ich habe eine Plauze.
Nein, nichts Plauze. Plauze ist Wampe. Plauze ist Bauch, das hast du mir schon erklärt, das habe ich gelernt.
Ja.
Aber was ist ein Plunzen?
Was ist Plunze? Raus Plunzen damit.
Plunzen ist eine Wurst.
Ah.
Eine ganz dunkle Wurst.
Okay.
Am besten mit Röstkartoffel so dazu. Das ist super. Lecker. Plunzengröstl.
Ja.
Wurst. Man sagt, es ist mal Wurst, es ist Plunzen.
Ja.
Jetzt hast du gecheckt, gell? Es ist mir wurscht.
Ja, es Blunze, ist mir wurscht.
Du hättest das ja selber wissen müssen.
Mein Gott, so
naheliegend. Aber es ist wurscht.
Er ist so blöd.
Es ist so, in Kitzbühel wird so werden, dass dem Opfer das Blunze ist, ja, genau. Der schwingt dann ab und dann wird aber sehen, au, das war schon schön, den Erfolg mit dem Publikum zu teilen. Auch für die ausländischen, also ich sage jetzt für die nicht österreichischen Skifahrer. Ist es in Kitzbühel einfach ein Traum, aufs Podest zu fahren, bejubelt zu werden, vielleicht sogar zu gewinnen?
Gut, ich glaube, in dem Fall ist es vielleicht sogar so, dass wenn du sagst, du hast jetzt hier zwei Abfahrten, einen Super-G, zwei Abfahrten auf der schwersten, spektakulärsten Strecke der Welt, dass du, wenn du das Ganze danach nicht hast, ja, dieses Ganze, diesen Afterwork sozusagen, mit den Interviews, mit Pressekonferenzen, mit hier in dem Haus, da im Londoner, dann nächste Party, hier noch irgendwo was anschneiden, ja, das kostet ja auch Kraft, das kostet ja auch Energie. Die Siegerehrung abends dann noch durch die vielen tausend Zuschauer hier angesprochen werden, dort, du kommst ja eigentlich gar nicht zur Ruhe, ja. Ist vielleicht, wenn du zwei Abfahrten, einen Super-G hintereinander hast, möglicherweise für die Gesundheit, ja, des Athleten gar nicht so schlecht.
Ja, ist besser, ist besser. Die Läufer können mehr bei der, aber über das zu diskutieren, Bernd, macht jetzt, glaube ich, wir können sprechen, aber es macht keinen Sinn, weil wir haben ja nur deswegen die Situation, zwei Abfahrten, zwei, eine Super-G, weil auch keine Leute sind.
Ja, genau.
Das heißt, die Situation ist nur eine fiktive, zu sagen, mit Publikum, mit 50.000 Leuten jeden Tag, zwei Abfahrten, ein Super-G, das wäre ein Horror. Das, da gebe ich dir recht, weil die Belastung, was abseits der Piste abläuft, bei so einer riesen Meute von Menschen, und das ist ein Horror. Das wäre ungesund, weil da wird der Helikopter ein paar Mal mehr fliegen, ein paar Läufer abtransportieren. Und das wird sowieso eine Herausforderung. Ich glaube, man ist noch nie zwei Abfahrten und ein Super-G so in der Art gefahren, wenn die Strecke zur Gänze und voll geht. Ich wünsche den Athleten wirklich alles Gute und schaut, dass es gesund bleibt.
Ja, genau. Und da können wir ja auf jeden Fall nächste Woche nochmal drüber sprechen, dann in unserem nächsten Podcast auch noch mit Schladming und allem drum und dran, weil das wird sehr spektakulär zu beobachten sein, wie das letztendlich dann ausgeht in Kitzbühel, wie du sagst, ne? Zwei Abfahrten, ein Super-G, boah, a hell of a race. Ja.
Ja, das wird der Wahnsinn werden. Also, sehr gespannt. Ein Speed-Wochenende ist mir schon langweilig. Also nur Slalom fahren geht ja auch nicht, bitte.
Ja.
Also ich freue mich abschließend auf die Abfahrt, auf schöne Bilder, auf ein unfallfreies, spektakuläres Wochenende. Und wir werden danach wieder berichten, Bernd. Ich bin mir sicher, wir werden da einige Analysen machen, die und unsere Spitzfindigkeiten in unserer Beobachtung zur Aussprache bringen.
Kommt alles nächste Woche dann vor Schladming, gell? Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Und nochmal der Hinweis: abonnieren, ihr Lieben, ja, Ferjo.
Unbedingt.
Apple Podcast, Spotify, Amazon, überall, wo man halt die Podcasts mittlerweile downloaden kann, abonnieren. Wir sind auf einem guten Weg. Wir alle zusammen schaffen das. Wir wollen aufs Treppchen, gell, Rainer?
Jawohl, so machen wir das.
Extrem ehrgeizig, das ist ja Wahnsinn.
Ja, uns freut das, wenn wir Leute finden, die da Gefallen finden, wenn zwar so Wahnsinnige wie wir zwar da ein bisschen herumtelefonieren und herumquatschen. Das freut mich sehr. Aber wie gesagt, helft uns bitte. Wir sagen auch Danke. Schreibt uns Mails. schoenisgeskichten.com und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
Gmail noch vergessen. Du hast
vergessen. Habe ich das jetzt vergessen?
Ja, das hast du vergessen, ja.
Was haben wir gesagt? Habe ich gesagt nur schoenisgeskichten.
Ja, .com. Da fehlt noch das Gmail.
Ja. Siehst du, Bernd, deswegen bist du dabei. Du hast die Übersicht und Kontrolle. Was rede ich denn für ein Blödsinn? Natürlich.
Ich hab's Mikrofon.
Dafür hast du das Mikrofon verkehrt. Ne, siehst du es. Zwei Experten auf einen Haufen.
Genau.
Alles klar, in diesem Sinne, Bernd, alles Gute. Ciao. Schau, das Mikrofon passt beim nächsten Mal. Servus.
Danke, servus, bye bye.
Vierte.